Oh, der rote Knopf. Geht's los?
Jetzt geht's los. Ich war heute so an die denken müssen, Carlo. Ich habe halt meine Teetasse bei mir gehabt und denke mir, oh mein Gott, wo ist das Sackerl? Mein Sackerl außer dann.
Aber da steht ja Hot Chocolate drauf.
Ja, es ist aber Tee Hot drin? Herbs. Hot Herbs. So wie immer Kräuter. Und heute geht's um den Hot Butt. Hot Butt.
Hot Butt.
Und damit 1, 2, 3, los geht's.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
So, und jetzt einmal hochoffiziell herzlich willkommen zurück zur Wahre Schönheit.
Ja, willkommen.
Zum Podcast.
Ah ja, genau, haben wir gesagt.
Hätten wir fast vergessen. Ja. Ja, Carlo, der Po, der hat eine große Reise hinter sich, würde ich sagen, als Schönheitsideal auch, gell? Ich habe mir da ein bisschen durchgeklickt wieder. Wenn man bedenkt, so in den 90er Jahren, da war das ja in, dass man richtig, also richtig dürr ist, also ein Stricherl in der Landschaft ist, gell? Und jetzt sind die Kurven eigentlich wieder in. Fällt mir natürlich sofort ein, Jennifer Lopez und ihr Gesäß. Ja. Und ich habe so lachen müssen, weil ich jetzt auf Instagram gerade gefunden habe, eben, sie hat ihn immer noch, ihren Knackpo. Und jetzt sich jetzt lang nicht mehr geäußert, aber jetzt gibt's wieder ein tolles Po-Foto von Jennifer Lopez. Und also ich als Frau muss sagen, ja, schaut super aus, aber mir war das groß.
Ja, ich glaube, die Kim Kardashian ist ja auch so ein Thema, gell? Was,
genau. Also
die hat das einmal richtig gepusht, das Thema, ne? Die Lopez ja auch. Ja, nein, das,
Wobei, da gibt's gleich die nächste Schlagzeile, wenn ich schon gerade dabei bin bei meinem ganzen High Society Trash Talk. Ja. Kim Kardashian, Wirbel um geschrumpften Po.
Ah ja.
Anscheinend haben sie da Implantat entfernt, was sie da auf Kronenzeitung online gelesen haben.
Ah ja, die Kronenzeitung, unsere Fachzeitschrift, genau.
Ja. Aber man sieht schon, wir sind wieder beim gleichen Punkt. Es ist wieder ein Medienthema, es wird wieder aufgeblasen im wahrsten Sinne des Wortes.
Schön umschrieben, ja. Super.
Aber das Gesäß wird tatsächlich eher auch vernachlässigt, wenn man es ins Verhältnis zu den Brüsten quasi stellt.
Ja, es ist ja auch so, dass viele Frauen sagen, also bevor mir jetzt zum Beispiel die Brust korrigieren lasse, soll man mein Muskel auftrainieren und so weiter und sehen dann, dass sich da eigentlich dann doch relativ wenig tut, weil wenn man gut im Training ist, dann verliert man auch ein bisschen Fett und die Brust besteht nun einmal zum Teil aus Fett und das gleicht sich dann mehr oder weniger aus und dann kommen sie doch zur Brust-OP. Und das Gleiche gilt eigentlich fürs Gesäß. Auch da, es gibt ja diese Trainingseinheiten, Bauchbeine, Po, oder?
Ja, der Klassiker.
Der Klassiker. Und das ist ja auch gut, ja. Und ist ein Riesenmuskel, dieser Gluteus Maximus, wie er ja schon so schön heißt, der für die Form des Gesäßes ja hauptverantwortlich ist.
Ist vom Volumen her, glaube ich, überhaupt der größte, oder?
Ja, da musst du wieder Dr. Google fragen, da bin ich mit den Statistiken. Also der größte Muskel ist es nicht, das ist der Latissimus dorsi am Rücken. Aber volumensmäßig, das mag schon sein, weil er ist sicher kürzer. Ja, also, aber egal, und er hat ja auch eine gute Kraft. Ja. Also Stiegen steigen tun wir ja mit dem.
Ja. Ja.
Und Treppensteigen ist sowieso das Allerbeste. Also jeden Lift meiden, um das Gesäß zu verbessern. Das
ganz
ist
genau.
Der heißeste Tipp ever.
Meine Worte.
Ja.
Ja, und das ist ja total wichtig, weil ohne den Gluteus würden wir eigentlich mit dem Oberkörper so von überschnappen. Also er streckt ja eigentlich unsere Hüfte.
Ja, er streckt die Hüfte.
Also,
ja. Und nicht allein, gell? Also das ist ein sehr komplexes Ding.
Zusammenspiel.
Ja, gibt's ja noch mehrere da hinten. Gehen tut's darum, es verändert sich ja genauso, wie die Brust sich im Lauf des Lebens verändert und das Gewebe sich verändert, das Gesäß verändert sich ja auch massiv, ja.
Mhm.
Und verliert dann Volumen, verliert dann an Spannkraft und das ist ein schleichender Prozess, der oft übersehen wird. Und ich glaube, dass viele einfach Angst haben, dass sie in ihrer Bewegung beeinträchtigt sind durch Korrekturen in dem Bereich oder wie viele sagen, ja, da sitzt sie ja drauf, das haltet ja das alles nicht aus, was sie da machen. Und das stimmt ja auch gar nicht. Gell? Man sitzt ja auf dem Tuber ischiaticum, also auf einem Knochenfortsatz mehr oder weniger, der im Stehen zwar gut verdeckt ist, aber im Sitzen rauskommt.
Sitzbeinhöcker.
Genau.
Ganz
danke
was Feines.
Ja.
Für den Einwurf.
Ja, danke.
Das ist beim Yoga nämlich auch so entscheidend. Wenn man im Schneidersitz sitzt, muss man sich immer so hinsetzen, dass man die Sitzbeinhöcker gut spürt. Also im schlimmsten Fall die Pobacken ein bisschen einrichten, dass man wirklich gut geerdet auf der Matte sitzt. Exkurs out.
Das ist unsere Erdung, gut.
Ja.
Gut, habe ich auch wieder was gelernt. Ja, und da gibt's eben, es gibt in jede Richtung alles, ja. Ich meine, es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass jemand leidet unter einem zu großen Gesäß.
Mhm.
Gut, das ist die einfachere Übung, das kann man wirklich reduzieren, ganz klassisch mit der Absaugung. Man muss aber auch da aufpassen, weil es gibt also Zonen, wo ich wirklich nicht gern absaug, weil ja das Ganze Form behalten soll. Auf der anderen Seite eben, man kann da einiges kaputt machen. Es ist auch so, beim Gesäß ist ja auch dieser Muskel, das sieht man ja, wenn man das Gesäß anspannt, zieht es ja so an manchen Stellen die Haut ein.
Mhm.
Da hängt also der Muskel mit der Haut ziemlich gut zusammen. Und diese sogenannten Bindegewebssepten, die machen auch ganz gerne mal ein bisschen Probleme beim Absaugen, weil sie einfach so wie eine Barriere wirken. Aber worauf ich eigentlich mehr eingehen will, ist das Gegenteil, nämlich einfach die Formung des Gesäßes.
Yeah.
Und da gibt es ja ein ganz breites Spielfeld. Also da gibt es eben die Möglichkeit, das zu heben, das zu füllen, zu strukturieren, also das Structuring, wie es im Fachjargon heißt.
Mhm.
Also da gibt's eine ganz breite Palette an Varianten.
Und es ist vermutlich wieder entweder mit Implantaten möglich, wie du gesagt hast, Fettabsaugung und natürlich auch mit dem Straffen, oder?
Ja, ja.
Aber da stellte ich mir wieder die Frage, gerade weil es vorher erwähnt hast, wenn das Gesäß jetzt zu groß ist und man das Fett absaugt und die Gefahr natürlich besteht, dass diese Haut dann eben lätschert, wird das kombinierst dann vermutlich entweder mit der Straffung oder Implantat, je nachdem, was für Größe danach rauskommen soll.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Gesäß eine Fettabsaugung machen würde, um das Gesäß sozusagen an den Stellen, wo man es nicht braucht, so jetzt gerade der untere Bereich, über der horizontalen Falte, um das zu reduzieren, dann würde ich das Fettgewebe, wenn es woanders fehlt, natürlich verwenden.
Mhm.
Ja, das heißt, dass ich verlagere das Fettgewebe durch Eigenfettinjektion zum Beispiel in den oberen Gesäßbereich, um einfach da wirklich den Übergang vom Rücken zum Gesäß ein bisschen zu akzentuieren und das formt und hebt auch optisch das Gesäß ein bisschen an.
Du hast das ja in unserer letzten Folge zu den Oberschenkeln ja schon angesprochen, diese Banana,
genau,
die sich ja unter dieser horizontalen Falte befindet. Das wird dann theoretisch eigentlich Sinn machen, wenn man die entfernt, dass man die dann oben einfach draufpackt, oder?
Sehr aufmerksam, Frau Engel, wunderbar.
Yes! Eins plus setzen.
Also die Banane darf man ja nicht zu sehr absagen, das haben wir ja gesagt eben, sondern drüber den Teil. Das ist also oberhalb der horizontalen Gesäßfalte, am unteren Abschluss sozusagen des Gesäßes. Da sitzt es oft so ein bisschen drauf und den reduziert man. Den kann man wunderbar dann oben auch reinspritzen, wenn es dort fehlt.
Das ist ja meiner Meinung nach das Tolle an dem Ganzen, dass man es einfach wirklich recyceln kann.
Ja, man muss natürlich schon ein bisschen realistisch sein. Es geht, wie man weiß, bei das Eigenfett nur zu einem gewissen Grad, dann heilt es ein.
Mhm.
Das heißt, das ist dann oft das Problem, dass die Patientinnen am Anfang sagen, wow, das schaut ja cool aus und nach 3 Monaten ist ein Großteil wieder weg und dann hat man subjektiv das Gefühl, es ist alles verschwunden.
Ja.
Alles verschwindet eigentlich so gut wie nie, aber es bleiben im erfahrungsgemäß zwischen 20% und 60% des Fettgewebes dann wirklich vital und wirklich langfristig erhalten. Der Rest wird vom Körper abgebaut.
Okay, also das löst sich auf, oder?
Ja, genau. Und weil das einfach so schwer vorauszusagen ist, kann man jetzt nicht sagen, okay, ich tue jetzt da, was ich, 50% überkorrigieren.
Mhm.
Weil ich dann komme ich auf das, was ich haben will. Das funktioniert leider so nicht. Weil erstens einmal, je mehr ich injiziere, desto größer ist der Anteil, der abgebaut wird.
Mhm.
Weil man das Fett in sozusagen, wenn es in einem größeren Block ist, dann ist das Fett im Zentrum, kriegt keinen Kontakt mit dem umliegenden, durchbluteten Gewebe und dann stirbt die Fettzelle ab.
Verständlich, ja.
Also es wird einfach bei einer größeren Menge wird mehr abgebaut. deswegen bringt es nichts, das massiv zu überzukorrigieren.
Absolut, ja.
Es geht trotzdem wieder zurück. Und man muss sich einfach im Klaren sein, da sind Wiederholungen einfach einzuplanen. Mhm. Das wird man sicher 2-3 Mal machen müssen, um wirklich eine sichtbare Verbesserung erzielen zu können.
Was ich mich schon ganz oft jetzt gefragt habe, wenn wir über dieses Eigenfett oder die Fettabsaugung generell gesprochen haben, 2 Dinge. Erstens, kann das vorkommen, dass der Körper, wenn man das jetzt Hausnummer eben unterm Po entfernt und oben ansetzt, das abstößt, dass das sich entzündet, dass man so wie wenn man zum Beispiel ein Herz transplantiert, dass er das einfach nicht annimmt?
Naja, es ist ja das eigene Gewebe. Also es ist ja nicht so wie bei einer Herztransplantation, dass man von jemandem Fremden, unter Anführungszeichen, also genetisch Fremden, dem Körper sozusagen zumutet, sondern das ist das eigene Gewebe, man verlagert das nur. Das Kernproblem ist, diese Zelle wird aus dem Zellverband entfernt, das heißt, sie verliert ihre Versorgung, ja, ihre Basis. Sauerstoffversorgung, ihre Blutversorgung, ihren Lymphabfluss und so weiter und wird dann woanders eingepflanzt und muss dort Kontakt finden mit der Umgebung. Das funktioniert bei Hauttransplantaten meistens ziemlich reibungslos. Ja, das machen wir ja sehr, sehr viel in der Tumorchirurgie, dass man einfach einen Tumor irgendwo entfernen, eine Haut aus der Leiste hinterm Ohr nehmen und dort einsetzen und die heilt eigentlich immer super ein oder zu 99% muss man sagen. Das ist wirklich ein sehr zuverlässiges System. Und das gleiche Prinzip möchte man ja auch beim Eigenfett haben.
Klar.
Nur das Eigenfett, das Fettgewebe ist generell einfach vom Stoffwechsel und von der Durchblutung wesentlich langsamer als Haut. Und das heißt also, die Heilfreudigkeit ist da einfach geringer, um das jetzt so ein bisschen verständlich mitzuteilen. Und deswegen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es einheilt, einfach nicht so gut wie bei der Haut.
Okay. Es ist eh schon meine Vermutung, aber das zweite Ding oder die zweite Frage, die mir am Herzen liegt, es heißt natürlich Eigenfett. Also es wird wirklich, wie wir gesagt haben, vom eigenen Körper entnommen und verwendet. Klar. Es ist vermutlich dann nicht möglich, dass man da ein fremdes Fett verwendet, oder?
Nein, das funktioniert. Geht gar nicht. Das funktioniert definitiv nicht, weil man muss ja immer auch, Aufwand, Risiko abwägen. Und wenn man weiß, welcher massive Aufwand das bedeutet, ein Fremdgewebe jemanden anderen einzupflanzen, das geht ja nicht nur, dass man vorher mal die genetische Übereinstimmung, also es müssen ja möglichst viele Faktoren übereinstimmen. Blut, dann gibt es auch eigene eben Faktoren, die eine Körper ab, also ein Abstoßen des Wirtkörpers, wie man sagt, verursachen könnten, die muss man ja alle möglichst angleichen. Das muss so nahe wie möglich sein. Und da ist ja oft unter Verwandten keine Übereinstimmung.
Stimmt, ja.
Am ehesten geht es noch bei den Zwillingen und auch da kann es passieren, dass das abgestoßen wird. Und dann muss man den Körper, der das aufnehmen soll, mit der Immunabwehr in ganz massiv runterfahren. Da gibt es eigene Medikamente, die einfach die Reaktion, also diese Abstoßungsreaktion wirklich so abdämpfen, bis der Körper irgendwie vergisst, dass das Fremdmaterial ist, um das jetzt so zu umschreiben. Und das steht in keinem Verhältnis, also dieser Aufwand für einen ästhetischen Eingriff, das finde ich.
Wäre nur mega praktisch, weil man eben sagt, man hat ganz einen Schlanken, der dringend was braucht und jemand, der es gerne abgibt. Aber da kommt natürlich dann die Hyaluronsäure ins Spiel.
Genau.
Die das noch
da gibt es mehreres. Also, wobei man muss sagen, Hyaluronsäure für den Körper hat es ja schon einmal gegeben. Das war von einer Firma, hat das herausgebracht. Also ich habe ja auch Brustvergrößerungen mit Hyaluronsäure gemacht. Es hat grundsätzlich ganz gut funktioniert, aber es hat dann eben ein Problem gerade bei der Brust gegeben, dass das dann oft schwer zu diagnostizieren war. Ich glaube, ich habe das im Brustvergrößerungspodcast ein bisschen angeschnitten und deswegen ist es dann komplett aus dem Handel genommen worden. Es gibt andere Materialien auf Polymilchsäurebasis, die man auch für den Körper verwenden kann. Da ist jetzt gerade ein neues rauskommen. Das ist auch gedacht, dass man jetzt zum Beispiel beim Gesäß da was machen kann. das wird schon funktionieren. Es ist halt immer auch diese Unterspritzungsmaterialien in größeren Mengen an einem Ort bergen halt auch gewisse Risiken, Abkapselungen, Verhärtungen, Unregelmäßigkeiten. Da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Also ja. da bin ich wirklich vorsichtig optimistisch. Und da braucht es einfach noch einiges an Zeit, bis man sieht, ob diese Polymersäureprodukte für den Körper dann auch wirklich so gut sind.
Aber wenn wir das ein bisschen auflisten, welche Möglichkeiten gibt es jetzt tatsächlich? Wir haben jetzt schon gesprochen eben von der Fettabsaugung. Wir haben schon anklingen lassen die Implantate, wo wir ja Kim Kardashian an Bord geholt haben. Wie geht man da vor? Wo setzt man die ein? Und
das ist also, ich finde zum Beispiel ein Implantat am Gesäß, eine super Lösung. Mhm. Ja, es gibt eigene Gesäßimplantate.
Hat man immer ein Polster mit.
Auf dem man, ich betone, nicht sitzt. Ja, weil das muss oberhalb sein. Ja. Ja, das ist ja eher im oberen Drittel vom Gesäß. Dort braucht man ja die Rundung. Man braucht sie nicht unten. Mm-mm. Ja, man braucht sie oben. Ja, und da kommt auch das Implantat hin. Und das ist wirklich ist eine elegante Methode, die eigentlich wirklich gut funktioniert und langfristig ist. Und genauso wie bei der Brust, einfach man kann das wirklich von vornherein schon abschätzen, wie das dann langfristig ausschauen wird.
Und wie schauen die aus? Weil bei der Brust wissen wir ja, die sind so ellipsenförmig.
Das Brustimplantat, ich finde, am besten kann man es mit einem Faschingskrapfen vergleichen.
Einen selber gemacht.
Weil die ein bisschen
gezogener sind.
Aber es ist ja von der Basis her rund. Mhm. Ich meine, es gibt schon Ovale auch, aber grundsätzlich ist ein Brustimplantat in der Basis, also wo es praktisch aufliegt am Brustkorb, kreisrund. Mhm. Und der Aufbau ist dann so fließend, das heißt, es geht also von den Seiten her so in einem mehr oder weniger steilen Winkel dann nach oben. Und bei den Gesäßimplantaten gibt's, die sind so ein bisschen, ja, die sind ein bisschen elliptisch. Das heißt also, die haben jetzt nicht zwingend eine runde Basis, sondern die haben so ein bisschen eine Zigarrenform.
Okay.
Es gibt eine eigene Art, die heißt.
Also Faschingskrapfen und Zigarren, Torpedo. Wir werden unseren Podcast umbenennen.
Ja, jetzt wird es richtig geschmackig. Aber es ist so also die sind nicht ganz rund. Ja. Okay. Wobei, ich gestehe, ich habe auch schon runde Implantate eingesetzt. Das hat fantastisch ausgeschaut.
Die wollten halt so richtig an prallen
Hintern. Nein, das verteilt sich ja. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt, wir gehen ja nicht in, bin ja immer vorsichtig mit Namen, aber nicht in Dimensionen bekannter It-Girls, sondern man bleibt ja wirklich da am Boden und es geht ja um eine Unterstützung der Form und der Rundung.
Und der Natürlichkeit.
Genau, und der Natürlichkeit. Ende. Und da ist ein rundes Implantat auch super. Also die gehen wirklich gut. Und das Einzige, wo man wirklich aufpassen muss, ist, dass sie natürlich symmetrisch sind, dass sie auf gleicher Höhe sind. Ja, das ist beim Gesäß noch ein bisschen schwieriger als bei der Brust. Aber wenn sie mal sitzt,
verrutschen?
Theoretisch schon.
Also muss man das, weil denke ich mal ja, wir haben ja gerade, wo man es bei den Oberschenkeln mit diesen verankern, kann man das bei einem Implantat auch machen, dass man das so richtig einhakt irgendwo?
Ja, man darf die Tasche einfach nicht so groß machen. Okay. Ja, die Tasche muss passen. Mhm. Genauso wie bei der Brust, ja. Wobei bei der Brust gibt es ja in der Unterbrustfalte ein eigenes bindegewebiges Stützsystem, das fehlt beim Gesäß, ja. Und natürlich ist auch mehr Bewegung drauf.
Aber ich stelle mir das gerade so lustig vor. Da kriegst du einen Anruf. Herr Dr. Hasenöl, mein Hintern ist verrutscht.
Ja.
Aber es ist schon mal vorkommen.
Ja, ja.
Und dann tut man das einfach nachkorrigieren.
Ja, also es ist grundsätzlich, aber man muss das ja wissen. Also das ist wie bei jeder Information über einen Eingriff wird das natürlich ausführlichst besprochen, auch die Risiken. Man muss das abwägen, aber die Vorteile überwiegen. Also ich finde, es ist einfach, es geht schnell, man ist relativ schnell wieder einsatzfähig.
Mhm. Super.
Und es hat einfach wirklich gibt da schöne Ergebnisse. Also ich bin ein großer Fan von den Gesäßimplantaten.
Und wenn wir zu diesem Moment zurückgehen, wenn sich jemand dazu entschließt, ein Implantat machen zu lassen, wie wählt man da die Größe aus? Wie geht man denn da vor? Ich würde es gerade so gleich an Schuhe aussuchen. Meine Größe ist 40, ich brauche das und das. Also misst ja, man den Hintern ab, oder?
Ja, also das ist schon auch ein bisschen Vertrauenssache. Das ergibt sich im Gespräch. So wie es früher war mit der Brustvergrößerung, inzwischen machen wir ja auch da die 3D-Simulationen. Mhm. Es gibt, ich muss jetzt nachschauen, ich habe es eigentlich noch nie gebraucht, aber es gibt, glaube ich, auch die 3D-Simulation fürs Gesäß. Ja, aber in erster Linie ist es natürlich ein bisschen Vertrauenssache. Also da ist schwieriger wie bei der Brust zu erklären, weil es kommt auf die Muskulatur drauf an. Der Muskel macht wesentlich mehr Druck als das Fettgewebe. Natürlich kommt es auch auf die Fettschichte an. Es kommt auf die Elastizität der Haut drauf an, wie stabil ist die Haut, wie viel Spannung übt sie aus sozusagen. Also da gibt es viele Kriterien und man darf nicht vergessen, es soll ja unterstützend sein. Es soll ja formgebend sein und jetzt nicht wirklich das Gesäß im wahrsten Sinne des Wortes vergrößern, sondern einfach nur abrunden. Also da geht man jetzt nicht in, weiß Gott, was für Dimensionen.
Okay. Und diese Eingriffe, ich vermute mal, sind eher bei Frauen.
Ja.
Gibt es Männer auch?
Also ich habe jetzt beim Gesäß, ja, ich habe Männer gehabt.
Und war das da eher kleiner machen oder? Weil ich kann mir vorstellen,
schon
größer machen.
Ja. Aber das ist wirklich ganz, ganz rar. Also das ist wirklich Frauensache an und für sich.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, so ein knackiger Männerhintern ist einfach schön.
Es spricht da nichts dagegen. Ja.
Und was sagst du, Carlo, jetzt wirklich Hand aufs Herz zu so einem Hintern, wie ihn J.Lo durch die Welt führt und Kim Kardashian? Ist das dein Geschmack? Oder?
Nein.
Nein?
Nein.
Was ist für die der perfekte Po?
Ein sanfter Übergang vom Rücken, vom Kreuz, wie wir es nennen, auf das Gesäß mit einem leichten Aufschwung und dann wirklich eine klare, gleichmäßige Rundung. Und unten natürlich ein feiner Übergang in die untere Gesäßfalte. Also das und die Größe ist generell ja sekundär. Ja. Es ist ja auch abhängig. Hat jemand ein breites Becken, braucht ein bisschen mehr Po. Hat jemand ein schmales Becken, ist ein kleinerer Po sicher schöner. Mhm. Da spielt ja auch, das darf man ja nicht das Gesäß sozusagen in einen Raum nehmen und sagen, das ist jetzt mein Idealgesäß, sondern das Gesäß passt wieder zum gesamten Körper. Wie schaut der Oberschenkel aus? Ist ein bisschen ein Volumen da? Ist das eine sehr schlanke Frau? Ist die auch in den Oberschenkeln jetzt eher ein bisschen kräftiger oder ganz zart? Mhm. Also das alles spielt da eine Rolle und das berücksichtigt man natürlich dann auch. Also es gibt auch da jetzt nicht das perfekte Schönheitsideal. Es muss Aber schön ist halt, wenn er einfach sozusagen an Ort und Stelle sitzt, unten durchsackt und harmonisch sich einpasst in die Gesamtfigur. Aber es soll schon was da sein.
Und meiner Meinung nach gibt es eine Delle am Körper, die für mich die schönste Delle des Körpers ist. Und das ist die an der Seite des Gesäßes. Vermutlich Gluteus Medius, oder? Mhm, wenn man den gut trainiert, dann kriegt man die. Und selber mal so ein bisschen experimentiert. Den finde ich, also das ist so schön. Man muss sich vorstellen, einfach wenn wirklich so auf der Seite das leicht reingeht und dann fließend in den Oberschenkel übergeht.
Okay, da haben wir jetzt unterschiedliche Ansichten.
Das gefällt mir total gut. Ja, dir nicht?
Ja. Also meine Lieblingsstelle ist die oberhalb, über dem Kreuzbein. Dieses Grübchen.
Na, das Kreuzbeingrübchen.
Das finde ich nett.
Das finde ich wieder so cool, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Ja. Und das ist eben das, was mir aber beim Mann so gut gefällt. Wenn da wirklich so
diese Delle da... Beim Mann ja. Beim Mann ja, bei der Frau nicht zwingend.
Muss es nicht sein.
Okay, ich habe das auch schon aufgefüllt.
Ja?
Wenn es zu krass ist, also wenn dieser Übergang wirklich so richtig in die Bassgeige geht, ja, oben voll, unten, also dann in der Mitte die Einsenkung, dann wieder eben das Becken über dem Hüftknochen, also über dem Oberschenkelknochen, dann habe ich den unteren Teil auch schon weggetan und oben rein.
Wahnsinn.
Ja.
Waren das dann eher trainiertere Personen?
Das waren eher die schlankeren, ja. Also.
Na lustig, wie man es hat, gell? Ich habe meine glatten Haare, hat gern Locken, die Radelle, ich habe sie nicht. Können wir uns bitte zusammenreden? Nein, das finde ich also persönlich wunderschön. Aber das ist cool. Da sind wir wieder genau bei dem Thema, oder? Jedem das Seine und ja. Irgendwie Schönheit ist einfach so relativ.
Es ist absolut relativ. Und eben, wie gesagt, es ist ja auch meine Aufgabe, eben auf die Wünsche der Patientin einzugehen und nicht zu sagen, das gefällt mir. Ja? Natürlich habe ich meine Vorstellungen, aber die stelle ich auf jeden Fall zurück. Gehen tut es darum, was will sie? Um was geht's? Wo wollen wir hin? Wenn sie es weiß.
Ja. Es ist wichtig, ja. Das muss man erstmal rausfinden. Das ist gar nicht so leicht. Behandlungsmethoden. Haben wir noch was hinzuzufügen?
Ja, natürlich.
Die Strafung. Ja, die Strafung. Halleluja. Ja. Dann legen wir mal los. Schnippeln wir los.
Ja, also gibt es ein paar Sachen. Es gibt also so eine ich glaube, die habe ich aus von einem Brasilianer gelernt. Eine Methode, wo man nur in der Gesäßfalte einen Streifen Haut wegnimmt. Mhm. Also in der vertikalen Gesäßfalte in der Mitte. Und so den Muskel ein bisschen hochhebt und das auch so ein bisschen kombiniert mit Absaugung. Das mag ich eigentlich ganz gern, weil du hast keine sichtbare Narbe. Die Narbe ist da ganz im Tief, in der Mitte vergraben sozusagen.
Muss man schon ordentlich graben.
und wenn das genügt, das hat halt Grenzen, ja, weil natürlich ist das nicht wirklich quasi gegen die Schwerkraft, sondern so ein bisschen schräg nach oben. Dann ist sehr beliebt, dass man eben dieses Bäckchen im unteren Gesäßbereich wegnimmt. Also, dass man quasi eine Straffung macht, indem man oberhalb von der unteren Gesäßfalte diesen Hautüberschuss reduziert. Das macht dann manchmal Sinn. Mir tut's immer ein bisschen weh, weil ich eigentlich dann nach unten ziehe. Und das will ich ja nicht, wenn ich einen Lift mache.
Ja, klar, ja.
Ja. Aber manchmal ist das, sagen wir, vom Aufwand und vom Effekt her absolut vertretbare Technik. Da gibt es eine Narbe in dieser Falte, in dieser horizontalen Falte unter dem Gesäß, die manchmal, wenn es relativ viel Haut ist, natürlich seitlich ein bisschen rausgeht. Und da muss man dann auch wieder abwägen, was ist einem da lieber. Mhm. Und am effizientesten und am meisten weiter kriege ich halt, wenn ich quasi entlang des Beckenkammes einen Hautschnitt mache. Also von der Gesäßfalte, von der vertikalen Gesäßfalte oben am Oberrand des Beckens entlang, sozusagen in der Bikini-Zone, bis zum vorderen Spina, also vom vorderen Beckenknochen. Und dann nehme ich drunter eine Hautinsel raus und die nehme ich nicht wirklich weg, sondern dann nehme ich nur das Epithel, die oberste Hautschicht weg, lasse die Lederhaut stehen, roll sie manchmal sogar ein, ist dann mein Implantat. Und dann ziehe ich einfach von unten die Haut drüber und nähe das fest. Das finde ich eine ganz coole
Technik. Das klingt, als wenn man sich Hosen anziehen würde, oder genau. So ist es echt.
So kann man das auch sehen. Das kann man natürlich dann ausweiten nach vorne oder seitlich, für jetzt, wenn der Oberschenkel ziemlich locker ist. Da ist der Übergang zu unserem letzten Podcast mit dem Oberschenkel. Wir haben ja hauptsächlich von der Oberschenkelinnenseite geredet. Es gibt ja aber auch Frauen oder Patientinnen, die ja das Problem an der Oberschenkelaußenseite haben mit starker Wellenbildung oder sehr lockerer Haut. Da kann man das bis nach vorne durchziehen und kann das auch wirklich wie eine Hose raufziehen. Und dann geht es schon Richtung sogenannten Bodylift, also wo man wirklich dann den ganzen unteren Körperteil nach oben strafft. Das sind ziemlich aufwendige Geschichten, aber sehr, sehr effektiv.
Ja. Gott, oh Gott, ja. Verrückt.
Aber das ist die coolste Methode. Also erstens einmal liegt die Narbe sehr günstig. Ich habe das mal mit einer Patientin getestet, die gesagt hat, sie will einen Tanga anziehen danach. Also ganz ein Tanga geht natürlich nicht mehr, aber so ein bisschen mit einem breiteren Abschluss oben geht's. Und das ist also gut versteckt im Normalfall und bringt viel.
Gibt's noch eine Methode? Die Kältemethode wendet man sich ja auch am Gesäß an. Oder?
Im unteren Bereich anwenden. Ja, direkt. Also für dieses Bäckchen jetzt oberhalb von der horizontalen Gesäßfalte geht die Kältemethode auch. Ja. So wie die Absaugung.
Mhm. Okay, dann habe ich Kältedings dabei gehabt.
Dr. Google bietet nichts mehr.
Nein, das Hyaluron war eben noch, aber da haben wir jetzt ja auch schon gesprochen, dass gerade die Dosis da ein bisschen schwierig ist, gell?
Ja.
Und natürlich, ich füge es wieder hinzu. Achtung! Der Bewegungstipp von mir. Stiegenstein. Du hast eh letzte Mal gesagt, einfach einmal, wenn da Lift und Stiege zur Verfügung stehen, den Lift einfach kalt ignorieren, vorbeigehen und sagen, haha, ich mache was für mein Knackhintern. Ja.
Stiegensteigen, Radl fahren.
Genau.
Ja, das ist sicher ein heißer Tipp.
Absolut.
Für eine imposante Rückseite.
Imposante. Carlo, wir haben ja wieder ganz was Tolles vor für nächste Woche. Mir ist jetzt vorher nur das Klingerle gegangen, weil wir gesagt haben, Geschmäcker sind verschieden und Schönheit ist einfach ganz was Individuelles. Wir werden einen Gast haben.
Ja, wir gehen ja über unsere Grenzen hinaus, im wahrsten Sinne des Wortes. es wird sicher ein Kollege aus Deutschland zuschalten.
Genau.
Und wird ein bisschen über Schönheit im Auge des Betrachters philosophieren sozusagen.
Genau. Und auch generell das Thema Schönheitsideale im Wandel, wie hat sich das entwickelt, das werden wir alles nochmal anreißen. Genau. Es ist der Herr Dr. Finkenstein, wir grüßen ihn an dieser Stelle schon, freuen uns schon mega drauf.
Ja, wir freuen uns sehr. Ja, ich bin gespannt, weil ich kenne ihn also nicht näher und umso interessanter ist, absolut, weil wir auch da mit ihm jetzt gar nicht absprechen, sondern wir werden einfach loslegen.
Wir quatschen einfach.
Mal schauen, weil es ist ja immer gut, wenn dann auch einmal unterschiedliche Ansichten in einer Sendung so oder in einem Podcast zusammengefasst,
absolut,
werden.
Das wollen wir ja.
Zum Streiten wollen wir schon nicht kommen.
Nein. Aber den Sinn und Unsinn haben wir immer im Auge.
Ja, beim Unsinn sind wir ganz groß.
Deshalb, meine Lieben, was ist eure Meinung zu dem Thema Schönheitsideal? Was ist für euch schön? Was wollt ihr einen Schönheitschirurgen aus Deutschland fragen? Alles, was euch einfällt, einfach an podcast@excellentbeauty.com schicken. Wir freuen uns drauf.
Ja, wir freuen uns wirklich drauf.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Mal.
Baba.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.